Tachles Podcast.
Hannes Stein, die Wahlen sind vorbei, Kamala Harris hat verloren, ihre Prognose war falsch und wir wollen gar nicht so sehr auf die Polls und auf die Analysen vor den Wahlen eingehen, sondern auf die Situation nach den Wahlen, weil gleich nach diesem Wahlresultat hat sich ja schon einiges gezeigt, wie die nächsten Jahre sein werden, was da kommen könnte. Wir wollen versuchen mal einzuordnen, zuerst mal einfach aus der Perspektive der Jüdinnen und Juden in Amerika. Es hat geheißen, und ich weiß nicht, ob das verifiziert ist, dass viel mehr jüdische Wählerinnen und Wähler als in der Vergangenheit liberal-demokratisch gewählt haben. Wenn dem so wäre, wären die nächsten 4 Jahre eine mehrfache Herausforderung für die jüdische Gemeinde in den USA.
Die beiden Gruppen, die am stabilsten Harris gewählt haben, waren schwarze Frauen, 91%, und jüdische Frauen, 88%. Jüdische Männer haben Harris gewählt zu 71%. Es hängt damit zusammen, dass Juden natürlich zu den besser ausgebildeten Bevölkerungsschichten gehören, wie immer in der Geschichte. Das war ja immer in der Geschichte so. Es gibt in Amerika mittlerweile ein ganz klares Bildungsgefälle beim Wahlverhalten. Die Demokraten sind immer mehr die Partei der Leute mit College-Abschluss und die Republikaner sind die Partei der Leute ohne College-Abschluss. Wie wird das Leben der Juden unter Trump? Sie stehen bestimmt nicht hoch oben auf der Abschussliste, wenn das eine Beruhigung ist. Also hoch oben auf der Abschussliste stehen, glaube ich, mehr Haitianer in Springfield, Ohio und überhaupt Leute, die hier leben, die man für illegale Einwanderer halten könnte, Latinos. Aber Juden, die sich politisch betätigen, das ist wieder eine andere Geschichte.
Nach den ersten Stunden und jetzt Tagen hat man auch die Möglichkeit, Dinge einzuordnen, worüber man vor den Wahlen im Wahlkampf gar nicht gesprochen hat. Ich kann mich gut erinnern, bei den ersten Präsidentschaftswahlen, als Trump gewonnen hat, haben dann alle gesagt, ja, das war Wahlkampf. Er sagt die Dinge, tut sie aber nicht. Es wird nicht so schlimm, wenn er im Oval Office regiert. Wie schätzen Sie das ein? Man könnte es auch anders sehen. Es wird noch viel schlimmer.
Ich neige zu dieser Ansicht. Schauen Sie, die Republikaner haben jetzt alle Machtzentren besetzt. Also sie haben das Weiße Haus, sie haben den Senat und das wahrscheinlich auch das Repräsentantenhaus und sie haben den obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof hat schon vor ein paar Monaten in einem Grundsatzurteil festgestellt, dass der Präsident über dem Gesetz steht. Das heißt, wenn er etwas als Amtshandlung deklariert, darf er das Gesetz brechen, ohne Folgen für ihn. Damit ist die alte Balance of Power ausgehebelt. Die Republikanische Partei hat sich seit der Wahlniederlage von 2020 zunehmend radikalisiert. Es ist heute überhaupt nicht mehr die Partei von Ronald Reagan oder George W. Bush, sondern das ist eine autoritäre, rechtsradikale Partei, die vergleichbar ist mit der AfD oder dem Rassemblement National in Frankreich, die ganz klar auch sich nicht an die Regeln der Demokratie halten wird. Also ich rechne fest damit, dass sie versuchen werden, das Justizministerium unter ihre Kontrolle zu bringen, um es umzufunktionieren in ein Instrument, um Feinde zu besiegen oder nach Feinden zu forschen und gegen sie vorzugehen. Ich rechne fest damit, dass es weitere Einschränkungen des bei uns sowieso schon sehr in Frage gestellten Wahlrechts geben wird. Ich denke, dass Trump, der ja immer wieder gesagt hat, Journalisten sind Feinde des amerikanischen Volkes, versuchen wird, gegen Journalisten vorzugehen, die missliebig sind. Und kann man sagen, da schützt die das First Amendment, aber darüber, wie sehr das First Amendment sie schützt, bestimmt dann wieder der Supreme Court, in dem lauter Trump-Unterstützer sitzen. Ich glaube, das Einzige, was ihre Macht vorläufig bremst, ist die föderale Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind ja ähnlich konstruiert wie die Schweiz. Unsere Kantone heißen Bundesstaaten. Und der Kanton Kalifornien hat ja schon klar gemacht, dass er in seinem Machtbereich das Recht schützen wird. Ich glaube, dass das auch für den Kanton New York gilt. und überhaupt für die gesamte Ostküste. Aber die Frage ist, was passiert, wenn es da zu einem richtigen Konflikt kommt? Und das werden wir, glaube ich, ziemlich bald herausfinden.
Viele Kommentatorinnen und Kommentatoren haben nach der Wahl unmittelbar die große Frage gestellt, ob das jetzt der Anfang, der Beginn ist, der Zerstörung der 75, 80 Jahre liberalen Demokratien in der sogenannten westlichen Welt, dass also die Autokratisierung, die alliberale Tendenz in Demokratien wieder einen Schub bekommen hat. Wie schätzen Sie das ein? Man könnte ja sagen, Trump ist auch eine radikale Form von Demokratie.
Ja, wenn man unter Demokratie versteht, dass die Mehrheit einfach regiert und tun kann, was sie will, dann ist das eine radikale Form von Demokratie. Aber wie man ja im Politikunterricht lernt, ist das nicht Demokratie. Jedenfalls nicht liberale Demokratie, sondern liberale Demokratie besteht aus Gewaltenteilung und Rechtsstaat und dem Schutz von Minderheiten vor Übergriffen. Also insofern ist das eine schwere Niederlage der Demokratie. Und übrigens ist es natürlich auch außenpolitisch eine Niederlage der Demokratie.
Was bedeutet das außenpolitisch, Niederlage der Demokratie?
Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir die Ukraine opfern werden. Also wir, die Vereinigten Staaten, wir werden die Waffen, denen keine Waffen mehr liefern. Ich nehme an, dass dann die NATO zerbricht. Ich nehme an, dass es zu enormen Flüchtlingsbewegungen kommen wird. Diese Wahl wird natürlich autoritäre, rechtsautoritäre Bewegungen auch in anderen Staaten befördern. Es ist damit zu rechnen, dass in Frankreich 2027 dann wirklich Marine Le Pen an die Macht kommt. Das ist dann auch das Ende der EU, nehme ich an. Ich würde raten, dass wir auch Taiwan im Stich lassen werden, wenn China sich Taiwan heim ins Reich der Mitte holt. Damit ist dann noch ein demokratischer Vorposten in der Welt ausgeknipst. Das Buch, das man dazu lesen muss, ist von Anne Applebaum, Autocracy Incorporated, wo sie beschreibt, wie verschiedene Autokratien auf der Welt kooperieren. Und zwar über ideologische Grenzen hinweg. Es ist ganz egal, ob das jetzt linke Autokratien oder rechte Autokratien sind. Die tauschen Erfahrungen aus, geben sich gegenseitig Tipps. Und wir werden eben, also die Vereinigten Staaten werden eben künftig an der Seite von Russland und ich nehme an, irgendwann auch auf der Seite von China stehen. Auf der Seite von Russland, das ist schon ganz klar, das ist auch in den Personalien schon sehr klar. Die kommende Stabschefin von Trump ist eine ganz enge Vertraute von Wladimir Putin.
Dieser gemeinsame Nenner, all dieser Despoten, Autokraten und dann eben Trump, was ist der gemeinsame Nenner von all diesen? Man kann ja nicht sagen, es ist die White Supremacy, es ist die Vorherrschaft des europäischen ursprünglichen Gedankens. Was ist es?
Kleptokratie, Bereicherung von Oligarchen. Ganz banal, es geht darum zu klauen.
Trump hat einen Pyrrhus-Sieg vielleicht errungen. Auf jeden Fall hat er einen Sieg errungen, der größer ist, als man ihn vielleicht erwartet hat. Er hat alle Swing States gewonnen. Und wenn man jetzt einfach auf die Wählerinnen und Wähler blickt, weil er ja auch in absoluten Zahlen gewonnen hat, was letztmals ja nicht der Fall war, dann muss man halt sagen, tant pis, es ist so und es ist eigentlich der Wunsch, das Anliegen, das hier umgesetzt wird, einer großen Mehrheit der Bevölkerung.
Ja, das sehe ich auch so. Also es gab gerade einen interessanten Essay von J.V. Last, das ist einer der Leute von The Bulwark. The Bulwark ist eine Webseite von konservativen Trump-Gegnern und die hat einen sehr interessanten Essay geschrieben mit dem Titel Let Trump be Trump. Also er sagt, wir sollten nicht versuchen, den in den Arm zu fallen, wenn Mr. Kennedy, der Gesundheitsminister wird, dann das Fluor nicht mehr dem Wasser beimischt, was zu einem sofortigen Anstieg von Infektionen um 600% führt und wenn sie in den, zumindest in den Red States, dann keine Vakzine mehr zur Verfügung stellen und wenn dann Masern und Mumps und Röteln zurückkommen, dann sollen sie das machen. Er sagt, man muss das sich eigentlich jetzt so denken wie bei einem Alkoholiker, wo man ja leicht in so eine Codependenz hineingerät, weil man ein Partner ist von einem Alkoholiker, indem man immer versucht, dem Alkoholiker zu helfen. Und man soll dem Alkoholiker eben nicht helfen, sondern sich dann zurückziehen, um seine eigene Gesundheit zu schützen und dem Alkoholiker klarmachen, dass er für sein Verhalten und für die Folgen seines Verhaltens selbst verantwortlich ist. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Trump die Leute, die am 6. Januar 2021 das Kapitol überfallen haben, begnadigen wird. Das sind die Märtyrer der Bewegung. Schon jetzt, schon während des ganzen Wahlkampfes waren sie das. Und ich gehe fest davon aus, dass die so etwas wie seine Sturmtruppen sein werden. Also ich gehe fest davon aus, dass die alles tun werden, was Trump ihnen auch nur nahelegt.
Das heißt, der 6. Januar, der bis jetzt wie eine Schande im Kalender der jüngeren amerikanischen Vergangenheit steht, wird dann ein patriotischer Siegestag sein in Zukunft.
Absolut, natürlich.
Hannes Stein, vielen Dank für diese Einordnungen.
Tachles Podcast.